NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Im Studio ist Wolfgang Müller. Unsere Themen in dieser halben Stunde sind unter anderem diese. Knapp 3 Wochen nach der Landtagswahl wurden heute in Sachsen-Anhalt die Weichen für ein Dreierbündnis gestellt. In Köln fand die Trauerfeier für den verstorbenen FDP-Politiker Guido Westerwelle statt. Außerdem Würdigungen aus aller Welt für das Lebenswerk von Hans-Dietrich Genscher, der in der Nacht zu Freitag starb. Schließlich blicken wir auch nach Brüssel, wo morgen der Flughafen wieder geöffnet wird, der seit den Anschlägen vor etwa 1,5 Wochen geschlossen war. Und Informationen aus Griechenland, wo die Vorbereitungen laufen für die Rückführung von Flüchtlingen in die Türkei. Außerdem selbstverständlich alles Wichtige vom Sport, unter anderem von den heutigen Spielen der Fußball-Bundesliga. Ein schwarz-rot-grünes Bündnis zeichnet sich ab in Sachsen-Anhalt, etwas Neues in der politischen Landschaft. Kenia-Koalition wird das gern genannt. Irgendwo auf der Welt findet sich ja immer eine Flagge, die zu den neuen politischen Kombinationen passt. Heute hat sozusagen der rote Teil der Flagge seine Zustimmung zu entsprechenden Verhandlungen gegeben. Vor allem aber wollten sich die Sozialdemokraten nach ihrem schwachen Wahlergebnis selbst wieder aufbauen, auch mit der Wahl eines neuen Landesvorsitzenden.
Das Ergebnis fiel deutlich aus. 96% der Delegiertenstimmen für den Magdeburger Bundestagsabgeordneten Burkhard Lischka. Der minutenlange Applaus hatte für manchen der sozialdemokratischen Delegierten etwas Erlösendes. Lischka versuchte in seiner Rede, die nach dem Wahldesaster so verunsicherten Sozialdemokraten an die Grundwerte der Partei zu erinnern. Mit Blick auf die in Sachsen-Anhalt zur zweitstärksten Kraft aufgestiegene AfD sagte Lischka:
Zusammenhalt statt Hass. Solidarität statt Hetze. Mut statt Angst. Vernunft statt radikale Parolen. Das waren immer unsere Botschaften und sie sind in diesen Tagen aktueller denn je, liebe Genossinnen und Genossen.
Dies seien Werte, für die Sozialdemokraten seit 125 Jahren eintreten, sagte der neue Landesvorsitzende. Und selbstverständlich würden Menschen, die aus Kriegsgebieten fliehen, aufgenommen. Es müsse ihnen jedoch gesagt werden:
Ihr habt die gleichen Chancen auf Bildung, auf Ausbildung und Arbeit wie alle anderen auch. Aber genauso müsst ihr die Werte unserer Gesellschaft, die auf Freiheit und Gleichheit beruhen, annehmen. Es muss klar sein, welche Regeln gelten. Und das sind die Artikel unseres Grundgesetzes, für die auch Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten so lange gestritten haben.
Zuvor hatten die Delegierten mit großer Mehrheit den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der CDU und Grünen freigemacht. Für viele eine Vernunftsentscheidung, denn ohne die SPD wäre eine Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt nicht möglich.
Wenn wir wirklich die Wahl hätten, könnten wir natürlich auch gern mal in die Opposition gehen. Nur angesichts der Verhältnisse haben wir die nicht und deswegen ist eine Neuwahl kein Thema im Moment.
100.000 Bürger haben gewählt. Das ist ein erheblicher Auftrag. Der bleibt weiter bestehen. Und bei den Nichtteilnahmen an der Koalition, Neuwahlen, das wäre das Schlimmste, was dem Land passieren könnte.
Neuwahlen ist Unsicherheit. Weiß man nicht, was passiert. Es ist besser jetzt, eine Nummer sicher zu gehen und in eine Koalition einzutreten.
In die Koalitionsverhandlungen, die am kommenden Montag beginnen, gehen Sachsen-Anhalt Sozialdemokraten unter anderem mit der Forderung nach besserer Finanzausstattung für die Kommunen und Neueinstellungen bei Lehrern und Polizei.
Jochen Müller berichtete aus Halle. Nur 54 Jahre alt wurde Guido Westerwelle, der FDP-Politiker und frühere Bundesaußenminister. Vor 2 Wochen starb Westerwelle an den Folgen einer Leukämieerkrankung. Heute nun fand in Köln die Trauerfeier für ihn statt. Jochen Hilgers über die Trauerreden für einen Mann, den im politischen Deutschland alle kannten.
In einer sehr persönlich gehaltenen, bewegenden Trauerfeier haben Familie, Freunde und politische Weggefährten Abschied von Guido Westerwelle genommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel erinnerte an viele gemeinsame Jahre in der Politik, hob aber vor allem die menschliche Seite Westerwelles hervor. Du warst streitbar, empfindsam, nachdenklich, verlässlich, treu. Du wirst sehr fehlen, sagte die Kanzlerin. Sie schilderte, man habe sich noch am 8. November vergangenen Jahres privat treffen wollen. Als der Termin aus gesundheitlichen Gründen nicht zustande gekommen sei, hätten beide gesagt, dann ein anderes Mal. Dazu sei es nicht mehr gekommen.
Ich werde Guido Westerwelle nicht nur als überzeugten Anwalt des Liberalismus vermissen, einen der besten Redner, die der Deutsche Bundestag erlebt hat. Ich werde Guido Westerlewelle nicht nur als deutschen Patrioten und überzeugten Europäer vermissen, der mit Herz und Leidenschaft für Frieden und Menschenrechte gekämpft hat. Lieber Guido, ich persönlich werde dich als Menschen und Vertrauten vermissen.
Ich habe nicht glauben können und glauben wollen, dass es Guido Westerwelle tatsächlich nicht vergönnt sein sollte, sein zweites Leben, das nach der Politik in seiner Stiftung, mit seinem Mann Michael Mronz leben zu dürfen, genießen zu können, sagte Merkel und schilderte gemeinsame Erlebnisse.
Er schaffte es im Übrigen auch problemlos, mich, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, manchmal zur, ich kann es nicht anders sagen, Weißglut zu bringen. Dann wieder konnten wir gemeinsam lachen, wie bei unserer berühmt-berüchtigten Cabrio-Fahrt in Berlin vor 15 Jahren.
Der Ort der Trauerfeier war mit Bedacht gewählt. Die romanische Kirche St. Aposteln liegt mitten in dem Innenstadtviertel, in dem Westerwelle mit seinem Ehemann Michael Mronz in den vergangenen Jahren häufig unterwegs war. Prälat Karl Jüsten, Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe, hatte sich dafür eingesetzt, dass hier in der katholischen Kirche des evangelischen Westerwelle gedacht werden konnte. Jüsten kannte Westerwelle von Kindheit an, da ihre Eltern miteinander befreundet waren. Die Lücke, die Westerwelle hinterlässt, kann niemals geschlossen werden, sagte Jüsten wörtlich. Gerade als Schwerstkranker sei er den Menschen sehr nahe gekommen. Mancher habe sein Bild von Guido Westerwelle erneuert. Jüsten ging vor allem auf die schweren vergangenen Monate ein, die Westerwelle in den Kölner Universitätskliniken verbringen musste.
Die Menschen in der Kölner Uniklinik, die mit ihm gekämpft, die ihn behandelt und umsorgt haben bis in den Tod hinein, denen er so dankbar war für ihren ehrlichen Umgang und die exzellente medizinische Versorgung. Sie trauen um Guido Westerwelle genauso wie um die vielen, die in ihrer Obhut die den Krebs nicht besiegen konnten.
Zu Westerwelles politischem Leben meinte Prälat Jüsten in der sehr persönlichen Rede, er wird für alle ein Vorbild bleiben, die Rückgrat zeigen, wenn es Kritik hagelt. Martin Dutzmann, der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, hatte zu Beginn der Trauerfeier auch an den Tod von Westerwelles Ziehvater Hans-Dietrich Genscher erinnert. Wir alle hatten gehofft, den Menschen hier zu sehen, der Westerwelle in den verschiedensten Ämtern vorausgegangen war. Wir denken an seine Familie und schließen sie in unsere Gebete ein, sagte Dutzmann. Am Mittag fuhr die Trauergemeinde zum nahegelegenen Melatenfriedhof, wo Guido Westerwelle seine letzte Ruhe findet.
Jochen Hilgers von der Trauerfeier für Guido Westerwelle in Köln. Westerwelles Ziehvater, wie es eben hieß, Hans-Dietrich Genscher, starb nur wenig später. Gestern kam die Meldung vom Tod des langjährigen Bundesaußenministers. Der Tag nach dessen Tod ist nun ein Tag der Würdigungen. In Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, wird an Genschers Lebensleistung erinnert. Nils Kinkel fasst einige der Reaktionen zusammen.
Beruflich und privat. Kaum einer hat Hans-Dietrich Genschers Lebensweg über so lange Zeit begleitet wie Henry Kissinger, der frühere Außenminister der USA. Kissinger erinnert sich gut daran, wie er damals dem neuen Kollegen im Außenamt begegnete.
I was very impressed with him.
Er hat mich als junger, einfallsreicher neuer Kollege beeindruckt. Und er hat mir geholfen, die deutschen Bedürfnisse viel besser zu verstehen.
Eine von Kissingers Erinnerungen geht zurück bis in die 70er Jahre.
Kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, hat er mir ein Versprechen abgenommen, dass ich mit ihm nach Halle fahre, sollte Deutschland jemals wiedervereinigt werden. Damals war es nicht sonderlich wahrscheinlich, dass das je passiert. Aber ich habe es ihm versprochen.
Tatsächlich fand diese Reise 20 Jahre später statt, gemeinsam mit Michail Gorbatschow. Sehr konkrete Erinnerungen an Hans-Dietrich Genscher hat der SPD-Politiker Klaus von Donani. Er war Ende der 70er Jahre Staatsminister im Auswärtigen Amt unter Genscher. Von Donani erinnert sich vor allem an einen Minister, der akribisch jede Kleinigkeit ernst nahm.
Herr Genscher war ein Mann, der jeden Morgen und zu jeder Stunde, wenn er im Amt war, den Versuch gemacht hat, das ganze Amt zu kennen und zu beherrschen. Und er hat das über seinen Stab getan und über die Morgenbesprechung und über die Staatssekretäre, aber auch direkt über sein persönliches Büro. Also er war ein Mann, der überall war, so wie er in der Welt überall war, war er auch im Ministerium überall.
Was Genscher als Außenminister auszeichnete, fasst von Dohnányi so zusammen.
Ich glaube, sein ungeheuer feinfühliges Gespür für Situationen. Und das hatte er ja bis zum Schluss. Und wenn Sie sehen, wie er sich in den letzten Jahren, ja, sag ich mal, bis in die letzten Monate und Stunden hinein geäußert hat zu Fragen unserer Beziehung zu Osteuropa und insbesondere zu Russland, damals natürlich zur Sowjetunion, dann kann man ihn, finde ich, am allerbesten verstehen. Er war ein Mann mit einem ungeheuren Sensorium. Irgendjemand hat ihn mal dargestellt mit einer Vielzahl von Antennen auf seinem Kopf. Irgendeine solche Karikatur habe ich in Erinnerung. Und er war ein Mann mit großem Feingefühl für die Möglichkeiten in der Außenpolitik und in der, insbesondere in den Beziehungen zur Sowjetunion damals und heute zu Russland.
Zahlreiche bewegte Stellungnahmen, selbstverständlich auch aus Genschers eigener Partei, der FDP. Für viele spricht zweifellos Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, die frühere Justizministerin.
Der hinterlässt eine ganz große Lücke. So eine Ausnahmepolitiker, die gibt es eben, wie der Name sagt, nur ganz, ganz selten. Und ich glaube, mit ihm ist wirklich nicht nur ein ganz großer Staatsmann, sondern für mich der bedeutendste liberale Politiker der letzten Jahrzehnte gegangen.
Hans-Dietrich Genschers Lebenswerk, wie es von seinen politischen Weggefährten gewürdigt wird. Der Flughafen in Brüssel, schwer getroffen durch die Anschläge vor etwa 1,5 Wochen. Dieser Flughafen soll morgen wieder geöffnet werden. Endlich, werden viele Bewohner Brüssels sagen. Denn vor dieser Wiederaufnahme des Flugbetriebs gab es ein längeres Hin und Her. Kai Küstner berichtet aus Brüssel.
Äußerst behutsam tasten sich die Menschen in Brüssel nach den blutigen Terroranschlägen zurück in den Alltag. Und das gilt auch für den Flughafen der belgischen Hauptstadt. Dessen Wiedereröffnung war schon seit Tagen von vielen geradezu sehnsüchtig erwartet worden. Nun nimmt der Flugverkehr also seinen Betrieb wieder auf, wenn auch zunächst sehr vorsichtig. Wir haben für Sonntag die 3 ersten Passagierflüge vorgesehen. Die Brussels Airlines Maschinen werden in Richtung Faro, Turin und Athen abheben. Erklärt der Chef der Flughafenbetreibergesellschaft Arnaud Fest. Brussels Airlines ist eine Tochter der deutschen Lufthansa und von der Schließung des Flughafens am schwersten betroffen. Eigentlich hatte der schon viel früher wieder öffnen sollen, doch dann entbrannte zuletzt eine heftige Debatte über die Sicherheit. Wir fordern maximale Garantien, die Sicherheit betreffend. Dazu gehören Kontrollen von Personen und Gepäck vor dem Einchecken. So der Chef der Polizeigewerkschaft Vincent Gilles. Und so wird es nun kommen. Frei zugänglich, wie sonst in Europa üblich, wird die Empfangshalle künftig nicht mehr sein. Bereits am Eingang wird das Gepäck eines jeden Passagiers durchleuchtet. Hier muss auch jeder Fluggast sein Ticket und seinen Pass vorzeigen. Erreicht werden soll dies, indem man Zelte vor der Empfangshalle aufstellt. Erst 4, später 8 Reihen wird es in dieser vorläufigen Konstruktion geben, um die Kontrollen mit Metalldetektoren durchführen zu können. Ob sich dabei allerdings Menschentrauben werden vermeiden lassen, ist unklar. Kritiker hatten eingewendet, das Anschlagsrisiko werde mit den neuen Sicherheitsmaßnahmen nicht verringert, sondern lediglich nach draußen verlagert. Per Stichprobe sollen künftig auch Autos in der Anfahrt zum Flughafen kontrolliert werden. Direkt in die Nähe des Terminals kommen Fahrzeuge nicht mehr. Die Passagiere werden sich also auf allerlei Neuerungen einstellen müssen. Klar ist auch, der Betrieb wird vorerst mit noch nicht einmal halber Kraft laufen. Rund 800 statt wie bislang 4000 Passagiere sollen zunächst pro Stunde abgefertigt werden. Bis zu Beginn der Sommerferien, Ende Juni, Anfang Juli, hoffen die Verantwortlichen dann wieder so viele Passagiere befördern zu können wie bisher. Auch wenn es sich um eine Teilöffnung handelt, dies sei ein Signal der Hoffnung, befindet der Chef der Flughafenbetreiberfirma. Kein Zweifel, mit jedem Touristen, der in die Stadt Brüssel kommt, kehrt auch ein Stück Normalität zurück.
Kai Küstner aus der belgischen Hauptstadt. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Es wird ernst mit der Umsetzung des Abkommens zwischen der EU und der Türkei in der Flüchtlingsfrage. Auch das griechische Parlament hat inzwischen ein Gesetz verabschiedet, das beschleunigte Asylverfahren möglich macht, sowie eine Ausweisung der Menschen in die Türkei. Schon jetzt ist aber auch klar, diese Aktion wird in menschlicher und in logistischer Hinsicht höchst schwierig werden. Aus Athen berichtet Wolfgang Landmesser.
Um die Flüchtlinge in die Türkei zurückzubringen, plant die griechische Regierung einen Großeinsatz. Jeden Menschen, der ausgewiesen wird, soll ein Polizist begleiten. Die Rückführungsaktion soll am Montagmorgen auf Lesbos beginnen. Vom Hafen der Inselhauptstadt Mytilini aus ist die erste Überfahrt mit rund 100 Migranten geplant. Zunächst werden zwei Schiffe im Einsatz sein, die bis Mittwoch 750 Menschen aus dem sogenannten Hotspot der Insel zum türkischen Hafen Dikili bringen sollen. Experten rechnen damit, dass die Menschen in den Lagern erheblichen Widerstand leisten werden. Proteste und Ausschreitungen sind zu erwarten. In den vergangenen Tagen war es im Hotspot auf Chios zu Unruhen gekommen. Bei gewaltsamen Konflikten zwischen Flüchtlingen hatte es Verletzte gegeben. Am Freitag waren rund 500 Menschen aus dem Camp ausgebrochen und waren zum Hafen der Insel gelaufen. Dort forderten sie Zugang zu einer Fähre Richtung Piräus.
Soweit Wolfgang Landmesser aus Athen. Palmyra, die weltberühmte Oasenstadt, wurde erst vor wenigen Tagen von der syrischen Armee zurückerobert. Sie konnte die Kämpfer des IS aus dieser Region Syriens vertreiben. Jetzt wurde in Palmyra ein Grab mit zahlreichen Toten entdeckt. Cornelia Wegerhoff mit ersten Informationen.
Die Opfer seien geköpft oder erschossen worden, hieß es aus syrischen Militärkreisen. Einige Leichen wiesen Folterspuren auf. Es soll sich um die sterblichen Überreste von etwa 40 Menschen handeln, gut zur Hälfte jeweils Soldaten und Zivilisten. Auch drei Kinder seien unter den Toten, hieß es. Das Massengrab wurde von Armeeeinheiten im Nordosten der antiken Stadt Palmyra entdeckt. Die Leichen seien in ein Militärkrankenhaus in die Stadt Homs gebracht und bereits teilweise identifiziert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Die Weltkulturerbestätte Palmyra war am vergangenen Sonntag von der syrischen Armee aus den Händen der IS-Terroristen befreit worden. Sie hatten nach der Eroberung der antiken Stadt Tempel und andere jahrtausendealte Bauwerke in die Luft gesprengt. Das 2000 Jahre alte römische Theater, aber auch als Kulisse für Massenhinrichtungen benutzt. Die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, die Dschihadisten hätten während ihrer Besetzung von Palmyra insgesamt mindestens 280 Menschen dort exekutiert. Unter den Ermordeten war auch der langjährige Direktor der Altertümerverwaltung von Palmyra, der Archäologe Khaled al-Assad. Der IS richtete den 82-Jährigen hin, weil er sich geweigert hatte, die Verstecke von antiken Kunstschätzen zu verraten.
Cornelia Wegerhoff über eine grausige Entdeckung in Palmyra. Es ist ein Konflikt, der gefühlt in den 90er Jahren ausgefochten wurde und dann aus den Schlagzeilen verschwand. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach oder, wie es russisch heißt, Nagorno-Karabach. Dieses Gebiet, in Aserbaidschan gelegen, aber hauptsächlich von Armeniern bewohnt, dieses Gebiet war schon nach dem Zerfall der Sowjetunion umkämpft. Jetzt sind in dieser Region des Kaukasus erneut Kämpfe aufgeflammt. Hermann Krause mit Informationen aus Moskau.
Wieder einmal wird um die in Aserbaidschan gelegene, aber von Armenien kontrollierte Enklave Nagorno-Karabach gekämpft. Wieder einmal beschuldigen sich Armenier und Aserbaidschaner gegenseitig. So erklärte zuerst der armenische Verteidigungsminister in Jerewan, um 2 Uhr nachts hätten die Aserbaidschaner auf breiter Front angegriffen, mit Panzern, Mörsergranaten und sogar mit Kampfflugzeugen. Dabei habe es Tote und Verletzte auf beiden Seiten gegeben. Mittlerweile bestätigte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium, dass mindestens 12 aserbaidschanische Soldaten ums Leben gekommen sein sollen. Weiter hieß es aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, es sei gelungen, 6 armenische Panzer zu zerstören sowie 15 Artilleriesysteme. Zudem seien an die 100 armenische Soldaten getötet oder verletzt worden. Eine Bestätigung dafür aus Jerewan liegt bisher nicht vor. Es hieß lediglich aus der Hauptstadt Armeniens, es sei gelungen, den Angriff der Aserbaidschaner in Nagorno-Karabach zurückzuschlagen. Obwohl sich die OSZE bereits eingeschaltet hat, gehen die Kämpfe anscheinend weiter. Der Journalist Gamit Gamidov aus Baku meint, einen Waffenstillstand im Sinne des Wortes hat es nie gegeben. Jeden Tag wird aufeinander geschossen an der Grenze zu Nagorno-Karabach. Jeden Tag kommen Menschen ums Leben. Russland sieht sich als Schutzmacht Armeniens. Ohne russische Hilfe wäre Armenien in dem 2 Jahre anhaltenden Krieg 1992 vernichtend von den Aserbaidschanern geschlagen worden. Seitdem besteht zwischen Russland und Armenien eine enge militärische Zusammenarbeit. So unterhält Russland in Armenien Stützpunkte. Gamit Gamidov. Aber auch die Rolle Aserbaidschans ist in den letzten Monaten extrem gestiegen. Vor allem wegen der Entwicklung im Iran und wegen des Konfliktes zwischen Russland und der Türkei. Nach dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges durch die Türkei an der Grenze zu Syrien haben die Spannungen zwischen Moskau und Ankara zugenommen. Präsident Erdogan hatte erst vor 2 Wochen die aserbaidschanische Hauptstadt Baku besucht und sich Rückendeckung von dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev geholt. Die strategische Partnerschaft zwischen den beiden Staaten wird seitdem vertieft. So sollen die Arbeiten an der Trans-Anatolien-Erdgas-Pipeline beschleunigt werden. Mit dieser Pipeline wollen beide Seiten aserbaidschanisches Erdgas aus dem Kaspischen Meer in die Türkei und dann weiter nach Europa transportieren. Dies wäre für Russland ein herber Rückschlag. Mittlerweile hat sich auch der Sprecher Wladimir Putins, Dmitri Peskow, eingeschaltet. Man sehe die neuesten Kämpfe mit großer Sorge, sagte er. Der russische Präsident fordere deshalb Armenien wie auch Aserbaidschan auf, zum Dialog zurückzukehren.
Hermann Krause über den wieder aufgeflammten Konflikt im Kaukasus und dessen Hintergründe. Zum 4. Mal schon fand ein sogenannter Nukleargipfel statt, auf Initiative des Präsidenten der USA, Barack Obama. Das Ziel ist, zu verhindern, dass atomares Material in falsche Hände gerät. Der jüngste Gipfel dieser Art ist inzwischen zu Ende und Obama zeigt sich mit den Ergebnissen zufrieden, wie Rolf Büllmann aus Washington berichtet.
Obama nutzte seine wöchentliche Rede an die Nation, um noch einmal das Thema nukleare Sicherheit anzusprechen. Er betonte die Erfolge, die in den letzten Jahren durch internationale Zusammenarbeit erzielt worden seien. Nuklearmaterial, das für mehr als 150 Atomwaffen gereicht hätte, sei sichergestellt worden. Material, das jetzt nie mehr in die Hände von Terroristen fallen werde. In ganz Südamerika gäbe es jetzt keine solchen Stoffe mehr, sagte Obama. Zentraleuropa und Südostasien würden dieses Ziel noch dieses Jahr erreichen. Damit würden für die Terroristen ganze Weltregionen bei der Suche nach Nuklearmaterial wegfallen. Ein, so Obama wörtlich, bemerkenswerter Erfolg. Doch die Gefahr des internationalen Terrorismus besteht weiter, so Obama. Die jüngere Vergangenheit habe gezeigt, dass die Terrorgruppe IS, während sie im Irak und in Syrien immer mehr unter Druck gerate, anderswo zuschlage. Obama machte sich deshalb für mehr internationale Kooperation bei der Terrorbekämpfung stark und für mehr Informationsaustausch. Das sei und bleibe ein schwieriger Kampf, so der Präsident.
Ein vorsichtig optimistischer Präsident in Washington, was die Nichtverbreitung von Nuklearmaterial betrifft. Mehrere Tage lang war Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in Ostafrika unterwegs. Unter anderem hat Müller in Kenia das weltweit größte Flüchtlingslager besichtigt. Anschließend ging es weiter nach Tansania und Djibouti. Von diesen letzten Stationen der Reise berichtet Matthias Reiche, der den Minister begleitet hat.
Gluthitze und Wolkenbrüche verlangten dem deutschen Minister einiges ab, um in das Herz des Selu vorzudringen. Das Wildreservat, etwa so groß wie Dänemark oder die Schweiz, ist das größte afrikanische Schutzgebiet. Doch es ist in großer Gefahr. Denn obwohl der Handel mit Elfenbein bereits seit 1989 grundsätzlich verboten ist, machen hochgerüstete Wilderer in Tansania immer noch Jagd auf Elefanten. Deshalb sollen 700 sogenannte Ranger das Areal schützen.
My name is Saidi Abdi. I'm a Ranger.
Ich heiße Sadi Abdi, ich bin Parkranger hier im Schutzgebiet. Ein Jahr werden wir dafür ausgebildet. Wir schlafen da drüben in den kleinen Zelten und werden nach 15 Tagen abgelöst. Unsere wichtigste Aufgabe ist, die Wilderer zu bekämpfen. Zumeist werden Elefanten wegen ihrer Stoßzähne getötet. Vor 3 Monaten konnten wir eine Gruppe Wilderer stellen. Wie überall in Afrika ist auch im Selu die Elefantenpopulation in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Mitte der 70er Jahre gab es hier noch über 100.000 Tiere. Heute zählt man etwa 14.000. Grund sind die exorbitanten Schwarzmarktpreise für Elfenbein. Ein Kilogramm kann in China oder Thailand bis zu $10.000 bringen. Das Horn vom Nashorn wird pro Stück sogar bis zu $150.000 gehandelt, erzählt Christoph Schenk. Er ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die sich weltweit für bedrohte Tiere einsetzt. Im Selu könnte es seiner Meinung nach bald keine Elefanten mehr geben.
Grundsätzlich gibt es dieses Risiko, wenn man diese gigantische Welle der Wilderei nicht aufhalten kann. Und darauf müssen sich jetzt alle Anstrengungen konzentrieren. Also man muss die Gebiete sicher machen, man muss auch die Handelswege aufbrechen und es muss sich auch das Konsumentenverhalten in Asien ändern.
Deshalb braucht man dringend auch die nun mögliche Luftüberwachung. Insgesamt hat die Bundesregierung rund 100 Millionen Euro für den Naturschutz in Tansania bereitgestellt. Man muss den Menschen vor Ort helfen, dann bleiben sie auch in ihrer Heimat, ist Gerd Müller überzeugt. Dies war auch der Grundgedanke dieser Reise des deutschen Entwicklungshilfeministers, der davor warnt, die afrikanischen Länder pauschal als Problemfälle zu betrachten.
Es gibt nicht nur Krisen, Kriege und Konflikte, sondern auch sehr aufstrebende Länder. Hier müssen wir auch unsere Chancen nutzen. Wir dürfen diese aufstrebenden Staaten nicht nur chinesischen und asiatischen Investoren überlassen.
Gleichzeitig müsse man die Staaten des Kontinents aber auch fordern, beispielsweise die grassierende Korruption zu bekämpfen. Wir können den Ländern nur helfen, ihre Probleme selbst zu lösen.
Das heißt, die Ernährungsfrage, das ist ein ganz großes Thema bei dem starken Bevölkerungswachstum, aber auch die Sicherheits- und Verteidigungsfragen.
Das betrifft auch Djibouti, wo Bundesminister Müller zum Abschluss seiner Reise Station machte. Hier sind die Bundeswehrsoldaten der Atalanta-Mission stationiert. Diese hat zum Ziel, die Schiffe des Welternährungsprogramms zu schützen und die Piraterie vor der somalischen Küste zu bekämpfen. Inzwischen gibt es aber de facto keine Piratenangriffe mehr, womit sich die Frage stellt, wann die Länder am Horn von Afrika ihren Küstenschutz wieder selbst übernehmen und sich die deutschen Soldaten zurückziehen können.
Und damit kommen wir zum Sport und fangen an mit dem 28. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Da läuft gerade das Abendspiel. Ina Kast.
Ja, der Tabellenzweite Borussia Dortmund hat die abstiegsbedrohten Bremer zu Gast. Wir befinden uns Mitte der ersten Halbzeit momentan und es steht noch 0:0. Eine Menge Tore fielen beim 4:2-Sieg der Mainzer gegen Augsburg am Nachmittag. Immerhin 3 Treffer gab es beim Kellerduell zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV. Allerdings gab es alle Tore für die Hamburger. Hannover hat sich damit wohl endgültig aus der ersten Liga verabschiedet. Für den HSV war es dagegen ein Big Point im Abstiegskampf. Und völlig verdient, findet HSV-Trainer Bruno Labbadia.
Ich glaube, wir haben aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit das Spiel gewonnen. Wir haben alle nochmal einen Zahn zugelegt, haben uns vor allen Dingen fußballerisch dann einfach mehr gezeigt, haben den Gegner mehr laufen lassen und deswegen haben wir dann nachher das Spiel gewonnen.
Mit demselben Ergebnis, nämlich 3:0, endete die Partie Ingolstadt gegen Schalke. Für die Gelsenkirchener ein herber Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze. Schalke fällt durch die Niederlage auf den 6. Tabellenplatz zurück. Kommendes Wochenende wartet nun ausgerechnet der Erzrivale aus Dortmund auf die Schalker. Torwart Ralf Fährmann weiß, dass er mit seinen Kollegen nun kräftig trainieren muss in den nächsten Tagen.
Das Einzige, was in Dortmund zählt, ist Kampf. Purer Wille, purer Kampf und da heißt jetzt einfach, uns gallig zu machen in der Woche auf Dortmund, weil wir da für die Fans einfach sehr, sehr viel zurückgeben können.
Weiterhin unangefochten vorn ist der FC Bayern nach einem 1:0 Heimsieg gegen die abstiegsbedrohte Eintracht aus Frankfurt. Für Bayerns Torwart Manuel Neuer war es das 150. Spiel zu null.
Ganz so viele Torchancen haben wir auch nicht gehabt, muss man sagen. Frankfurt hat es gut gemacht. Natürlich haben sie nicht viele Torchancen gehabt. Wir haben ein gutes Gefühl gehabt, auch in der Defensive. Und haben eine tolle Leistung heute gezeigt.
Außerdem gab es ein 2:2 zwischen Darmstadt und Stuttgart. In der zweiten Liga ist RB Leipzig nach einem 3:1-Sieg gegen Bochum zurück an der Tabellenspitze. Der 5. Bochum muss seine Aufstiegsträume nun wohl endgültig begraben. Bielefeld und Düsseldorf trennten sich 0:0 unentschieden. Wir kommen noch zur Formel 1. Vor einer knappen Stunde ist das Qualifying zum großen Preis von Bahrain zu Ende gegangen. Die Pole Position holte sich Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Jens Gideon berichtet.
Zweites Saisonrennen, zweite Pole Position für den Weltmeister. Auch in Bahrain war Lewis Hamilton der schnellste in der Qualifikation und zwar ganz knapp vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. Der Deutsche hat aber vor 2 Wochen in Australien von eben diesem zweiten Startplatz aus das Rennen gewonnen. Der Beste hinter den dominanten Mercedes war Sebastian Vettel. Der 4-malige Weltmeister im Ferrari lag als Qualifikationsdritter mit seiner Rundenzeit allerdings rund eine halbe Sekunde hinter dem silbernen Spitzenduo. Der Leistungsunterschied ist also weiter deutlich. Starker Achter in der Startaufstellung von Bahrain wurde Nico Hülkenberg im Force India. Formel 1 Neuling Pascal Wehrlein startet in seinem Männer als 16.
Und das Rennen beginnt dann morgen um 18 Uhr unserer Zeit. Ein Freundschaftsländerspiel fand am Nachmittag in Köln statt, nämlich das der deutschen Handballnationalmannschaft gegen Dänemark. Und dieses Prestigeduell konnte der Europameister Deutschland mit 33:26 für sich entscheiden. Torhüter Andreas Wolf ist zufrieden.
Ja, also das ist eine tolle Mannschaft, die Dänen auf die Platte bringen. Sie hatten zwar ihren Superstar mit Mikkel Hansen nicht dabei, aber wir haben das Spiel hier dominiert, haben es sehr souverän runtergespielt und haben es eigentlich auch nie in Gefahr bringen lassen. Und ich denke, dass wir da ein ganz tolles Spiel abgeliefert haben.
Und das DHB-Team ist gleich morgen Nachmittag wieder gefordert. Dann geht es gegen Österreich.
Soweit der Sport mit Ina Kast und so viel auch für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.